Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 30. Folge unseres Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Werner
und Andreas. Ja, und dieser Podcast ist in doppelter Weise was Besonderes. Werner hat das so nebensächlich erwähnt. Das ist die 30. Folge, die wir jetzt machen. Und ich finde, das ist schon ein besonderer Moment, als wir damit begonnen haben. Da gab es noch nicht mal Corona. Da war das ein kleines Projekt und mittlerweile haben wir schon 30 Folgen gemacht. Also Werner, ich finde, das haben wir toll gemacht. Super.
Ja, ja. Und macht auch Spaß.
Macht auch Spaß. Haben eine Menge interessanter Menschen getroffen. Mhm. Und das ist das Zweite, was besonders ist an dieser Folge. Wir haben uns nämlich entschieden, diesmal gar keinen Gast zu haben, sondern nur Werner und ich sind heute da, weil es die 30. Folge ist und weil wir einen Plan haben. Das heißt, wir haben nämlich die Idee gehabt, ein bisschen so nach dem letzten Podcast, als wir das zum Thema Gruppentherapie gemacht haben, aber auch so ein Psychotherapieansatz, CBASP hieß der, das war die Folge mit Fredi, haben wir da kennengelernt und haben wir gesagt, Mensch, es gibt so viele Psychotherapieansätze, die man immer so nebenbei erwähnt, DBT und ich weiß nicht was alles, da müsste man überall eine Folge zu machen und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diesmal, ja, das ist so die Einführungsfolge in so eine kleine Staffel, wo wir einzelne Gäste eingeladen haben, die jeweils Expertin bei so einem ja, Psychotherapieverfahren oder Psychotherapieansatz sind. Und das wollen wir jetzt in den nächsten, ja, sage ich mal, Folgen machen.
Genau. Aber wir wissen noch nicht genau, wie viele Leute kommen. Wir hoffen, vielleicht hören uns jetzt Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten oder Menschen, die für einen Psychotherapieansatz stehen. Ein paar haben wir schon, aber wir haben bestimmt noch nicht die ganze Bandbreite abgedeckt. Gerade so diese tiefenpsychologische Richtung, da haben wir im Moment zum Beispiel noch niemanden. Das kann sich noch ergeben und wer möchte, darf sich gerne bei uns melden und sich von uns einladen lassen. Weil wenn wir hier berichten, das ist natürlich, wir machen das so zur Einstimmung und wollen so einen Überblick geben, aber das ist natürlich lückenhaft und geht nicht so in die Tiefe und ist vielleicht auch zum Teil unpräzise. Und vielleicht stellen wir irgendwas zu plump oder oberflächlich dar. Und wenn sich da jemand angesprochen fühlt und sagt, ja, so kann man doch das nicht sagen, dann bitte bei uns melden. Dann wird diese Person zur Belohnung eingeladen und darf das dann ganz genau und aus der eigenen Expertise heraus ganz präzise darstellen und in die Tiefe gehend.
Genau. Also wir beide sind ja keine Psychotherapeuten, deswegen ist das wahrscheinlich auch gefährlich, dass wir sowas uns trauen, aber Werner und ich, wir machen ja diesen Podcast nur für uns und für euch natürlich, die jetzt so zuhört und von daher ist das schon in Ordnung. Aber nicht, dass du jetzt denkst, so am anderen Ende oder ihr denkt, oh je, jetzt wird es langweilig, jetzt reden die nur noch über Psychotherapie. Nee, so ist es nicht, weil tatsächlich diese Ansätze finden sich ja in vielen anderen Therapieverfahren und Konzepten wieder. Und deswegen haben wir auch gesagt, das ist uns immer mal wieder begegnet. Wir wollen das jetzt ein bisschen systematisieren. Also ich sage zum Beispiel so ein Schlagwort mal, was so ein typisches Verfahren ist, was man überall sieht und sogar im Bereich der Prävention zum Einsatz kommt. Das wäre sowas wie Achtsamkeit oder achtsamkeitsbasierte Verfahren, die irgendwo auch einen psychotherapeutischen Ansatz widerspiegeln.
Ja, wir gucken jetzt mal, ob wir da einfach so einen Überblick finden. Und bei uns ist es ja so, der Andreas hat schon gesagt, du hast schon gesagt, wir sind keine Psychotherapeuten, aber wir haben Kontakt zur Psychotherapie gehabt. Du warst lange, viele Jahre als Ergotherapeut auf einer Psychotherapiestation. Ich war die letzten Jahre Geschäftsführer von einer kleinen Reha-Einrichtung, wo wir psychologische Psychotherapeuten auch beschäftigt hatten, Psychotherapeutinnen. Waren das. Und ich habe auch Psychologie studiert vor vielen, vielen Jahren. Und in der Tat habe ich damals klinische Psychologie studiert. Und wenn man Psychologe ist, muss man nicht unbedingt etwas über Psychotherapie wissen. Aber damals hatte ich tatsächlich diesen Schwerpunkt gewählt. Und das war in den 80er Jahren. Und da ging das gerade, da gab es die psychologischen Psychotherapeuten noch nicht. Mhm. Aber man hat darum gekämpft, dass es sowas gibt. Und es war so eine Zeit, da war alles noch viel radikaler. Und da gab es jetzt nicht die Frage Medikamente und Psychotherapie, sondern da gab es Psychotherapie statt Medikamente gab es da viele Vertreter, die dann und die einzelnen Psychotherapie-Richtungen, die es damals gab, in Heidelberg habe ich studiert, das war eine sehr naturwissenschaftlich ausgerichtete Universität und Fakultät für Psychologie und das war, da gab einige psychologische Institute, die sehr naturwissenschaftlich ausgerichtet waren. Und der Schwerpunkt von den meisten psychologischen Instituten damals, ich glaube heute immer noch, ist verhaltenstherapeutisch. Muss ich gleich ein paar Worte vielleicht zu sagen. Ich habe das damals sozusagen gelernt, die Grundlagen gelernt. Und wie ist das entstanden? Es ist nicht die erste Psychotherapie-Richtung.
Okay, ich hätte jetzt gesagt, so eine Verhaltenstherapie, das erinnert mich so ein bisschen an den Pavlovschen Hund.
Ja, genau.
So das, also das verbinde ich damit und ich weiß, da kam noch mehr danach. Ja, da kommen wir vielleicht dann noch im Laufe unserer heutigen Folge drauf. Ja. Und da gab es vorher schon was?
Ja.
Pavlov?
Vor Pavlov gab es schon was. Wobei Pavlov ist sehr alt. Pavlov ist etwa von heute ab vor etwa 130 Jahre alt. Thema damals 20 oder 30 Jahre ist das her. Und als Pavlov diese Lerngesetze erforschte und niederschrieb, hat er selber noch nicht dran gedacht, dass das therapeutisch nutzbar ist. Also okay. Pavlov ist nicht der Gründer einer Psychotherapieform.
Er hat herausgefunden, dass Menschen für eine Belohnung oder für eine Strafe irgendetwas dann eher tun oder nicht, oder Tiere dann eher tun oder nicht tun.
Es waren zwei. Der Pavlov hat es nicht erkannt, er hat was anderes erkannt.
Okay.
Der berühmte Pavlovsche Hund.
Das war mit dem Cyber.
Genau, das war der Pavlovsche Hund. Da der Pavlov hat erkannt, dass sein Hund immer gecybert hat, wenn es Futter gab. Und der fing, und wenn man dieses Futter geben mit einer Glocke kombiniert hat, dann fing der auch schon an zu cybern, wenn er die,
Glocke geläutet hat.
Okay. Er hat es bemerkt, dass er sozusagen auch durch das Essen, wenn das vor ihm stand, eben gecybert hat. Das ist ja vielleicht ein ganz natürlicher Reflex. Das tun wir auch. Das Wasser läuft der Mund zusammen.
Genau,
braucht man ja zur Verdauung und so. Aber er hat halt beobachtet, dass dieser Reflex, diese Auslösung dieses Speichelflussreflexes, dass das auch schon vorher ausgelöst wurde. Und dann hat er gedacht, na gut, dann kombiniere ich das mal mit irgendwas anderem, mit einer Glocke. Und dann kann ich auf Knopfdruck den Speichelfluss auslösen. Das nennt man das klassische Konditionieren.
Okay.
Und das war ein Lernen gesetzt. Also man kann sozusagen einem Organismus lernen, irgendwas zu, wie zum Beispiel irgendwas Natürliches, was im Körper, was beim Menschen zum Beispiel vorhanden ist. Vielleicht auch sowas wie dieser Speichelreflex, Hunger, Durst, aber auch Übelkeit oder Angstzustände kann man auslösen. Durch künstliche Auslösereize sozusagen.
Also fällt mir jetzt autogenes Training ein, wenn ich mir jetzt sage, meine Arme werden ganz warm, dann werden die ja ganz warm, weil sich körperlich meine Adern oder mein Blutfluss verstärkt.
Und wenn du immer in einer bestimmten Situation autogenes Training machst, dann könnte durchaus das insofern erleichternd sein, wenn du schon in den Raum kommst, wenn du diesen Geruch hast, all diese Reize lösen das dann schon aus.
Wenn ich das immer vor der Prüfung mache, dann brauche ich irgendwann nur noch in diesen Prüfungsraum gehen und wäre ganz ruhig.
Zum Beispiel, genau. Und so kann
auch
man
ohne Prüfung.
Und so kann man sich zum Beispiel Ängste auch als ausgelöst oder als verursacht vorstellen, wenn sozusagen Übelkeit und Angstschweiß mit irgendwas kombiniert war. Vielleicht zunächst in einer natürlichen Situation, wo Angst angemessen war.
Mhm.
Aber irgendwelche anderen Dinge mit dazu in dieser Situation, irgendwelche anderen Umweltreize stattgefunden haben, dann kann eben auch der Umweltreiz, der damit assoziiert war, diese Angst auslösen und nicht die Situation, die tatsächlich logischerweise oder sinnvollerweise Angst auslöst. Das war sozusagen ein Gesetz, das ist schon lange bekannt und das haben Psychologen genutzt, um sich wissenschaftlich gegen die erste Therapie-Richtung, die es gab, die Tiefenpsychologie abzuheben.
Ich wollte gerade sagen, lass mich raten, das ist das Freud'sche Thema.
Ja, das Freud'sche Thema,
genau. Genau, also das heißt, die erste Strömung war alles um Freud, die Psychoanalyse, genau. Und dann kam die Generation, die sich mit wissenschaftlichen Grundlagen, wie zum Beispiel diesem Pavlovschen Gesetz, auseinandergesetzt hat und hat gesagt, daraus machen wir was an Therapieverfahren.
Genau, da helfen wir uns. Also das war, also die Entstehung der Psychotherapie war geprägt durch kleine Kriege. Das war richtig, also ein kleiner Krieg ist nicht so viel gesagt.
Manchmal spürt man das ja auch heute noch zwischen diesen Strömungen. Ne?
Ja, also das habe ich in den 80er Jahren miterlebt. Das haben also unsere Profs auch richtig so gesagt. Die haben das verabscheut, die Psychoanalyse, gesagt, so ein Blödsinn. Wir sind anständige Leute. Wir machen nicht so einen Quatsch mit anale Phase und Komplexen und Fixierung. Wir sind seriöse Wissenschaftler und wir halten uns an das, was man beobachten kann, was man zählen kann. Mhm. Und so bin ich sozusagen groß geworden und so waren die Leute auch drauf. Und es gab damals auch so einen Berufsgruppenunterschied. Die aus der ärztlichen Richtung kam überwiegend die Psychoanalyse. Mhm. Und diese psychologischen Institute, die haben sich ihr eigenes Terrain erkämpft durch Wissenschaft und die haben sich dann eben als erstes diese Lerntheorien, weil da gab es einen Fundus, eine Lerntheorie, die haben wir eben besprochen, das ist dieses klassische Konditionieren, der Pavlovsche Hund, das haben die sich vorgenommen.
Spannende Anekdote, also weil da würde man ja heute gar nicht drauf kommen, dass das so war, dass es gerade mal die Ärzte waren, die vielleicht besonders in der Psychoanalyse denn damals verortet waren.
Beobachtung, ich weiß nicht, ob es da Daten gibt, aber das hatte ich damals so wahrgenommen in den 80er Jahren.
Psychologen haben sich das denn auf wissenschaftlicher Grundlage die andere Strömung erkämpft.
Ja,
so kann man das fast verstehen. Erlebt, genau. Da steckt ja schon was drin, was wir auch in anderen Zusammenhängen haben. Wir beide sprechen ja auch oft über Evidenz. Das heißt, das ist ja auch einer der Unterschiede zwischen diesen beiden Verfahren tatsächlich, dass man in den, ja, ich sage jetzt mal, verhaltenstherapeutisch orientierten Dingen eher irgendwas zählen kann oder auch eine Studie vorfindet, was, glaube ich, eher in den psychoanalytischen Verfahren zumindest, wenn es um richtig harte Evidenz geht, eher selten ist. Obwohl es
die kommen jetzt nach, also ich glaube, das gibt es jetzt auch und so. Okay. Und das läuft auch jetzt ein bisschen zusammen. Also diese harte Kontroverse, die ich damals erlebt habe, ist, glaube ich, heute nicht mehr. Und in allen diesen Richtungen wird auch geforscht. Also so ist es nicht mehr. Aber damals war das schon ziemlich heftig. Ich habe wirklich noch mal kurz nachgedacht, noch ganz kurz einen Blick in die Geschichte werfen, wie das alles entstanden ist. Die ersten, die überhaupt Therapie gemacht haben, das war nicht Psychotherapie, sondern das war sowas wie Soziotherapie, Ergotherapie oder Arbeit. Aha. Das war vor über 200 Jahren, also in den 1790er Jahren hat es begonnen. Mit einem gewissen Herrn Pinel und auch mit einem gewissen Herrn Duke aus England. Moral Treatment nannte sich das. In der Zeit davor wurden psychisch kranke Menschen überwiegend weggesperrt oder man hat das als ein religiöses Phänomen gesehen, Teufelsaustreibung, solche Dinge. Und man hat es als eine Krankheit betrachtet in dieser Zeit, ab 1790 etwa, ab den 1790er Jahren, dann auch in der Zeit der Französischen Revolution und Zeit der Aufklärung und diese... Die Leute haben sozusagen den Grundsatz aufgestellt, begegne einem psychisch kranken Menschen mit Vernunft und Güte. Mhm. Also rede normal mit dem, sei vernünftig, gib ihm eine vernünftige Arbeit. Dann entsteht ein Umfeld, das dieser stark psychisch kranke Mensch genesen kann.
Und also das Gegenteil von Aussperren, aus der Gesellschaft ausschließen, das war schon sehr inklusiv zu sagen.
Denn nicht als vom Teufel besessen betrachten oder wegsperren oder sowas, sondern gib dem eine vernünftige Arbeit, versuch so eine Regelmäßigkeit reinzubringen, begegne diesen Menschen mit Respekt, schlage den nicht, misshandle den nicht, sperre den nicht ein, fessle den nicht. Und solche Grundsätze sind damals aufgestellt worden. Und das ist wahrscheinlich die älteste Form von, naja, man kann nicht sagen Psychotherapie.
Psychiatrischer Therapie.
Von psychiatrischer Therapie, würde man sagen, ja. Sozusagen. Und Freud kam dann, ja, gut 100 Jahre später. So, ja, 1900, 1910, da kamen so erste Sachen, wo er natürlich, und das ist ein Unterschied zu diesen Ansätzen von Pinel und Hugh, wo er dann tatsächlich dieses klassische Setting hatte schon, wo man durch Gespräche psychische Störungen heilt oder zumindest positiv beeinflusst, das Gespräch und diese Beziehung zu einem Patienten als eine Therapie betrachtet. Mhm. Das wird üblicherweise tatsächlich Freud zugeschrieben. Es hatte damals ein klassisches Setting auch. Der Patient liegt auf der Couch, der Klassiker, wenn man den so in amerikanischen Krimis oder in den 50er-Jahre-Filmen so Hitchcock zum Teil auch so sieht.
Das verbinden ja auch viele, sag ich mal, noch so vorurteilsbehaftet mit Psychotherapie.
Also ich muss auf die Couch.
Ich muss auf die Couch, sagt man auch so. Ne? Also ich war jetzt schon in vielen Psychotherapiepraxen und habe da gar keine Couches gesehen. Also das, gut, aber das waren wahrscheinlich dann auch eher verhaltenstherapeutisch Orientierte, die da keine Couch hatten.
Das ist sozusagen, die Couch ist sozusagen Merkmal der klassischen Psychoanalyse, wobei ich gar nicht weiß, ob es das heute noch so ist. Also die klassische Psychoanalyse ist heute eines von vier Verfahren, die in Deutschland von den Kassen finanziert werden und nennt sich analytische Psychotherapie und geht tatsächlich auf diese klassische Psychoanalyse zurück. Und da wird es wahrscheinlich auch viele geben, wo man tatsächlich auch heute noch auf der Couch liegt, wenn man dieses eine von den vier Verfahren macht.
Sollen wir die anderen auch nennen? Ich glaube, eins ist noch systemische Therapie.
Das kam ganz neu hinzu.
Okay.
Eins ist tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Mhm. Das geht auch auf tiefenpsychologische Richtung, also im weitesten Sinne auch auf die Psychoanalyse zurück, auf Freud, aber vor allem auch auf seine Schüler, die das dann weiterentwickelt haben. Ist aber pragmatischer. Die klassische Psychoanalyse ist sehr ausufernd, sage ich mal. Ein Normalbürger kann das gar nicht machen. Das hat gar kein Ende zum Teil. Es
hat hunderte von Sitzungen.
Hat hunderte von Sitzungen. Und findet mehrmals die Woche statt.
Ja. Und geht über Jahre.
Ja, wird tatsächlich. Ja, genau. Und behandelt überhaupt nicht konkrete Probleme der Gegenwart, sondern da geht es tatsächlich um frühe Erfahrungen, um Kindheitserlebnisse, um Träume, um Gedanken daran. Und diese tiefen psychologisch fundierte Therapie macht es alles etwas gegenwartsbezogener, grenzt es ein, setzt Themen, setzt den Fokus auf bestimmte Bereiche, die bearbeitet werden, hat auch einen Anfang und Ende. Das ist sozusagen die etwas pragmatischere Form dieser tiefen psychologischen Therapien. Vielleicht muss man dazu noch sagen, Freud hat eine ganze Entwicklungspsychologie entwickelt dazu, ganz unheimlich ein riesiges Konvolut an Annahmen, wie der Mensch sich entwickelt hat, dass es in Phasen geht, dass es eine anale Phase gibt, dass es davor eine orale Phase gibt und dass es ist auch eine Triebtheorie und es geht viel um Sexualität, um Triebbefriedigung, ein riesiges Gedankengebäude und daran haben sich die Psychologen abgearbeitet. Mhm. Also ich habe das wirklich in den 80ern erlebt, wo uns gesagt wurde, also glaubt nicht so ein Humbug sozusagen, das ist doch alles unglaublicher Quatsch sozusagen, das sind so viele Annahmen und das ist so ein riesen kompliziertes Konstrukt von Theorien. Wir müssen zurück zu einfachen Annahmen. Und was haben wir? Sozusagen, das ist sozusagen Gegenstand der Verhaltenstherapie, dass man überlegt, was hat man und was hat man an gesichertem Wissen, womit man auch arbeiten kann.
Und das wäre die vierte.
Genau, das ist die vierte, genau. Das ist die vierte große, ganz große Richtung der Verhaltenstherapie. Und das ist das, was in den psychologischen Instituten so gelehrt wurde und auch wird und wo sich sozusagen die, vor allem die Psychologen dann ihre eigene Richtung geschaffen haben.
Sehr wissenschaftlich.
Man hat einfach gedacht, das ist doch alles nicht bewiesen, dieses riesige Theoriegebäude, ich über ich, was gibt es denn das alles und sozusagen und das Es und das ist also so eine unheimlich komplizierte, umfassendes Theoriekonstrukt. Und wir gehen jetzt back to the roots. Wir gucken, was ist bewiesen, wo gibt es wirkliche Erkenntnisse, und darauf bauen wir eine Theorie auf. Dann gab es das klassische Konditionieren. Ergebnisse von Pavlov. Mhm. So ähnlichen Zeit wie Freud übrigens. Aber da hat man sich den Pavlov rausgesucht. Gesagt, da gibt es Evidenz. Das kann ich wirklich hier. Kann ich
ein Tierexperiment
machen? Genau. Ich kann mir einen Hund kaufen und kann das hier, dieser Versuchsaufbau nachbauen. Und dann. Es war eine Säule der Verhaltenstherapie, der Pavlovsche Hund, das klassische Konditionieren. Dann gab es etwa 20, 30 Jahre später, in den 1930er Jahren, gab es einen Herrn Skinner, der das operante Konditionieren entwickelt. Da ging es um Belohnung und um Bestrafung. Da ging es um ein Verhalten, was sich verändert, wenn der Mensch belohnt und bestraft wird, sozusagen. Mit dem klassischen Konditionieren kann man nur sozusagen
Reiz und Reaktion.
Also zum Beispiel irgendwas wie Angst oder Speichelfluss oder Übelkeit, irgendwas, das kann man erklären. Vorhandene Verhaltensweisen, vorhandene Zustände von einem Menschen, aber ein neues Verhalten sozusagen, das zum Beispiel, da hat er dann angefangen, Tauben Klavierspielen beizubringen oder sowas, die dann immer schrittweise belohnt wurden für irgendwas.
Wenn sie den richtigen Ton getroffen haben, genau. Und damit konnten die nachher Klavier spielen, weil sie quasi sich gemerkt haben, wann sie die Körner bekommen haben.
Genau,
das ist ja so, heute nennt man das, glaube ich, Token-Systeme, auch das gibt es in der Psychiatrie, dass man, ich glaube auch insbesondere jetzt im Bereich von Abhängigkeitserkrankungen, aber auch als wir über Anorexie gesprochen haben, da war das so, dass man seine Eltern oder seine nahen Angehörigen erst treffen durfte, wenn man ein bestimmtes Gewicht hatte.
Ja.
Und das ist quasi dann so ein Vogelfutterkorn für den richtigen Ton.
Ganz alte Verhaltenstherapie der ersten Welle. Wir kommen gleich noch über diese Wellen zu sprechen.
Genau. Ja, genau. Wenn man über Verhaltenstherapie spricht, dann geht das immer in Wellen.
Genau.
Also das ist die erste Welle.
Das allererste, was da war, war dieses operante Konditionieren, nennt man das. Das ist dieses Verstärker- und Belohnungslernen. Dann war es dieses klassische Konditionieren, dieses Auslöserlernen, kann man es so vielleicht nennen. Und dann gab es noch Modelllernen, dass sozusagen man beobachtet, dass Kinder Sachen nachmachen, dass die sozusagen beobachten, wie irgendjemand für irgendwas belohnt wird, der erfolgreich ist, schauen sich das ab. Also es geht auch, wenn man nicht direkt belohnt wird. Das sind sozusagen diese drei Prinzipien, die auch wissenschaftlich nachgewiesen sind, mit denen die erste Welle der Verhaltenstherapie ausgekommen ist. Da ging es darum, es geht nur um Reize und Reaktion. Alles, was ich messen kann, den Reiz kann ich setzen. Also die Glocke bei dem Hund, die kann ich auslösen. Das kann ich mit Film oder Turmband aufnehmen. Und die Reaktion kann ich beobachten. Also ich habe ganz klare Daten. Das habe ich. Das ist sozusagen der Verhaltenstherapie. Da geht es auch um das Hier und Jetzt, um das, was die Menschen so
im Alltag ist ja handeln.
Ja, das war sozusagen das große Thema. Sowas wie Verhalten, Aktivitätsaufbau, auch in der ersten, dass man sozusagen mit den Leuten spricht und sie dafür fördert und motiviert, neues Verhalten zu zeigen, sich zurückzuziehen, aktiv zu werden sozusagen.
Und dann hat man gemerkt, also ich versuche jetzt mal den Bogen zur nächsten Welle zu machen, dass Verhalten nicht alles ist. Ich glaube, dann hat man in der nächsten Welle, wenn ich es richtig erinnere, hat man gemerkt, es hat auch doch was mit Gefühlen zu tun, oder?
Nein.
Nee, noch nicht?
Nein.
Okay, habe ich eine Welle übersprungen?
Ja, du hast eine Welle übersprungen. Okay. Man hat gesagt, es hat was mit Denken
zu tun. Es hat was mit Denken zu tun. Das ist dann die zweite Welle.
Das ist die zweite Welle.
Da wurde aus der Verhaltenstherapie die kognitive
Verhaltenstherapie. Genau, okay. So war das. Genau. Man hat sozusagen
Und Denken meint, glaube ich, so Werte und Bewertungen.
Bewertungen. Auch ja. zum Beispiel der Erste, der sozusagen die ersten Vertreter der kognitiven Verhaltenstherapie, die zweite Welle eingeläutet haben, das waren Therapeuten wie Beck, Depressionstherapeut, und Ellis, Albert Ellis, der hat seine, die sogenannte rational-emotive Therapie entwickelt. Und diese, damals hat man gedacht, wir machen nur das Beobachtbare, also Reize und Reaktionen. Das nehmen wir auf, zählen es aus und damit arbeiten wir wissenschaftlich. Und das, was dann in der Mitte passiert, das ist die Blackbox. Ja. Große Blackbox. Und dann hat man gesagt, ja, wir können das jetzt nicht nur hier irgendwie als komische Blackbox nehmen. Also wir könnten doch zumindest auch mal Gedanken von Menschen, also Überzeugungen, also das, was Menschen über, denken, können sie ja auch einem Fragebogen zum Beispiel wiedergeben, einem Interview wiedergeben. Damit kann man doch auch forschen. Also wir müssen da die Augen nicht vorzumachen vor diesen, vor den Gedanken von den Menschen. Und die ersten beiden waren Ellis und Beck.
Okay.
Und die haben die kognitive Verhaltenstherapie eingeläutet, vor allem mit irrationalen Überzeugungen. Damit kann man ja, also das kann man, es ist nicht nur der Auslösereiz oder nicht nur der Verstärker, sondern auch irrationale Überzeugung, Gedanken.
Und das gilt ja auch heute, glaube ich, noch. Also ich erzähle immer was, wenn ich über Depressionsbehandlung spreche, von so typischen Denkfehlern.
Ja.
Das muss schon perfekt sein, wenn ich was mache.
Ja,
es hat alle denken irgendwie, ich kann das nicht. Und also das sind so typische Denkfehler. Und wenn ich das natürlich denke, dann stört das wahrscheinlich mein eigenes Handeln. Ja? Und, und wenn ich glaube, dass ich was nicht kann, dann probiere ich das auch nicht. Und das ist ja eher eine Frage gar nicht von einem Reiz oder einer Reaktion auf irgendetwas, sondern mein Gedanke beeinflusst mein Handeln.
Ja.
Also bei der Depression vielleicht im Negativen, ne, das lohnt sich nicht, ich kann das eh nicht, das interessiert keinen, wenn ich was tue, deswegen tue ich auch nichts. Ne, und das stimmt aber nicht, dass das niemanden interessiert. Das Umfeld macht sich vielleicht sogar Sorgen, dass ich so inaktiv bin und so weiter. Und deswegen ist der Gedanke da entscheidend, der da vielleicht, also als Denkfehler wird das ja auch bezeichnet, der vielleicht mein Verhalten negativ beeinflusst.
Ja, so. Also das Ganze hat auch ein Motto gehabt.
Okay.
Hat es auch heute noch. Das nennt sich Mind over Mood.
Mind over Mood.
Genau.
Okay.
Dieses Programm, was du,
oder
auch persönlich Action over Inertia hat sich, also
ganz erfolgreiches Buch, von Beck mit Vorwort gibt es ein ganz erfolgreiches Buch, Mind over Mood.
Genau. Mind over Mood ist Anfang der 1990er Jahre rausgekommen, gibt es jetzt also seit knapp 30 Jahren in neuen Auflagen und auch weltweit, auch in deutscher Übersetzung.
Gedanken heißt, verändern Gefühle.
Gedanken verändern Gefühle heißt die deutsche Übersetzung, und das ist sozusagen das Motto, das Motto der kognitiven Verhaltenstherapie, dass man diesen Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert ist, sondern dass die Gefühle durch Gedanken modifiziert werden oder durch Gedanken einfach auch zum Teil hervorgerufen werden.
Und in der KVT, also kognitiven Verhaltenstherapie, versucht man das in der Psychotherapie durch Sprechen wahrscheinlich, durch gemeinsames Reflektieren zu bearbeiten. Aber das ist ja eigentlich auch was wir vielleicht in der Ergotherapie auch machen. Und deswegen finde ich es so spannend, sich das anzugucken, weil nur, dass wir vielleicht gar nicht so drüber sprechen, sondern dass wir die Situationen vielleicht laborhaft herstellen oder dass wir handeln gemeinsam und man sogar eine andere Erfahrung vielleicht sammelt im Sinne von, ich kann das doch. Okay.
Und vielleicht ein kleiner Hinweis, die ganzen Therapeuten, die sich sozusagen von der Psychotherapie, die ganzen neue Richtungen, die sich so in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren zum Teil schon von der Psychoanalyse so gelöst haben und was Eigenes geschaffen haben, da gibt es einen schönen Film im Internet, ein Klassiker, der nennt sich The Gloria Films, kann man einfach in Google eingeben, The Gloria Films. Und da sind die bekanntesten Therapeuten ihrer Zeit, behandeln eine Patientin um die Wette.
Ah, okay.
Diese Patientin heißt Gloria, das ist ein Klassiker. Okay. Und da sehen wir Carl Rogers, der Begründer der Gesprächstherapie. Mhm. Das war sozusagen derjenige, das gilt auch heute noch, die klientenzentrierte Therapie. Klientenzentrierung ist etwas ganz Wichtiges, auch für die Ergotherapie mhm. beispielsweise. Der gesagt hat, es kommt vor allem auf den Therapieprozess auf das Therapieverhältnis in der Therapie zu dem Klienten. Der Klient muss sich oder die Klientin muss sich wertgeschätzt fühlen. Der versucht auch immer zu verstehen oder man merkt, wie er dann in der Therapiesitzung dann immer das wiederholt, was die Patientin erzählt. Und sein Ziel ist es, dass die Patientin hinterher sagt, ja genau, so habe ich das gesagt, so habe ich das gemeint, sozusagen. Mhm. Und dann ist so eine Situation in der Therapie entstanden, was dann aus seiner Sicht Veränderungen anstößt, weil sie sich die Person verstanden fühlt. Das ist eine gute Grundlage, also, um sich später zu verändern.
Cooler Filmtipp, ne? Also wir machen ja hier immer Inspiration. Also wer jetzt mal sehen will, wie die anderen Therapeuten das auch machen, die anderen Strömungen, kann sich das dann quasi bei Gloria angucken.
Gloria, das sieht man Albert. Da sieht man Carl Rogers, der Gründer der Klientenzentrierung. Da sieht man Fritz Perls, der ist der Gründer der Gestalttherapie. Auch eine Therapierichtung, die sozusagen sich von der Psychoanalyse abgrenzte und die Gegenwart sozusagen fokussierte. Und man sieht den Begründer der kognitiven Verhaltenstherapie, Albert Ellis, himself. Also waren ja zwei, Beck und Ellis als tragende Säulen und Beck therapierte auch um die Wette. Muss ein humorvoller Mensch gewesen sein. Er hat auch manchmal auch so Lieder gedichtet zu seinen Patienten, hat dann plötzlich angefangen in der Therapiesitzung zu singen. Ich weiß nicht, ob er es in den Gloria-Files macht. Ich habe es jetzt nochmal kurz reingezappt. Es ist so ein ganz alter, verschwommener Farbfilm aus den 70er Jahren. Und dann sieht man nacheinander diese drei berühmten charismatischen Therapiegründer, wie die eine und dieselbe Person hintereinander therapieren.
Und die drei sind ja jetzt echt. Meine Frage ist, Gloria auch echt?
Ja, ja.
Okay, also das heißt, es gab dann wirklich, das war aus ethischen Gründen, es gab wirklich eine Patientin, die alle drei ertragen musste.
Ja, die musste alle drei ertragen. Es gab
Wahnsinn.
Es gab einen Bekannten.
Und gab es ein Happy End? Nach so viel Therapiekompetenz liegt das doch irgendwie nahe. Also
vielleicht ein Happy End aus Sicht eines Therapeuten, dass er so am besten geglänzt hat in diesen. Es war ein Bekannter, ich habe den Namen jetzt vergessen, Psychologe aus New York, der hatte Kontakt zu diesen Therapierichtungen und der hat die irgendwie eingeladen und hat eine Patientin von sich, eine Gloria, und das ist was, eine Frau, die gerade geschieden war, die eine Tochter hat, wo es dann darum ging, hat eine neue Beziehung und die Tochter hatte dann diese aber neue Beziehung der Mutter, einen neuen Partner nicht akzeptiert. Solche Themen kamen davor. Und dann sieht man, wie die unterschiedlichen Therapierichtungen damit umgehen. Erste Welle, kognitive Verhaltenstherapie. Entschuldigung.
Zweite Welle. Die dritte ist dann das Gefühl.
Dritte ist das Gefühl, genau.
Okay, da hat man gemerkt, es geht jetzt nicht nur um Reiz und Reaktionen, es geht nicht nur ums Denken, sondern es geht auch noch, die Gefühle haben auch noch eine Rolle. In der Blackbox hat man auch noch die Gefühle rausgeholt.
Ja, wobei man vielleicht in der zweiten Welle etwas naiv war. Man sagt, Mind over Mood würde ja bedeuten, ich habe jetzt erkannt, ich bin einfach jetzt traurig, weil ich mir irgendwas sage. Ich höre jetzt auf,
traurig zu sein.
Ich höre auf, mir das zu sagen, jetzt bin ich nicht mehr traurig, sozusagen. Ja. Das hat man schon erkannt, dass das vielleicht etwas zu einfach gedacht ist. In manchen Situationen ist es ja vielleicht auch angemessen, traurig zu sein. Und Menschen, die unangemessen traurig sind, werden das plötzlich immer wieder. Oder so eine Enttäuschung haben, oder so eine Wut, die kommen immer in so Situationen und werden es immer wieder. Und selbst wenn sie es dann sagen, ist doch jetzt Quatsch. Oder wenn sie sozusagen diese Methoden der zweiten Welle der Verhaltenstherapie anwenden, hilft es nicht. Mhm. Weil sie immer wieder in die Situation kommen. Mhm. Und da ist die dritte Welle, ich würde sogar nicht mal sagen, dass das Verhaltenstherapie ist. Man müsste sagen, die dritte Welle, einfach dritte Welle, weil letztlich, das ist nicht nur Verhaltenstherapie, weil wesentliche Gedanken der Tiefenpsychologie, dass Dinge aus der Kindheit im Erwachsenenleben noch eine Rolle spielen, die werden da in der dritten Welle thematisiert. jetzt nicht wie in der tiefen Psychologie, dass man, also schon sehr fokussiert, schon sehr viel mit Methoden der Verhaltenstherapie an den konkreten Problemen der Menschen arbeitend, aber durchaus auch erkennen, dass es so wiederholende Dinge gibt. Mhm. Immer passiert mir das. Mhm. Immer komme ich in diese Situation. Ich
glaube, eine so eine Therapieform nennt man Schematherapie.
Ja, ne? Genau. Der Grundgedanke dieser Emotion, dieser dritten Welle ist, dass man erkennt, dass Dinge, die in der Lebensgeschichte eines Menschen ereignet haben, immer wieder und auf wiederholende Weise, zum Teil auf unpassende Weise.
Ja. Die waren mal passend, aber jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr und die tauchen immer auf, mhm, in bestimmten Situationen, am Arbeitsplatz, in der Familie, mhm, in der Erziehungssituation und in wiederholender Weise sorgen die für Probleme, hängen aber mit früheren Erfahrungen zusammen. Und diesen Gedanken, da gibt es unterschiedliche Konzepte, die Schematherapie nennt es Schemata. Mhm. Es gibt in Siebes gibt es auch einen Begriff, der fällt mir jetzt nicht ein, es sind relevante Bezugspersonen von damals, Überzeugungen relevanter Bezugspersonen, die jetzt in die Gegenwart eine Rolle spielen. Also dieser Gedanke gibt mehrere neue Therapierichtungen der dritten Welle, die diesem Gedanken Rechnung tragen, dass das sein kann.
Und das wollen wir uns in den nächsten Folgen genauer angucken. Also Seabest war eine. Ja. Wie hieß das nochmal? Das haben wir letztes Mal auch schon versucht, auch mal auszusprechen.
Cognitive Behavior Analysis System of Psychotherapy.
Irgendwie sowas. Wenn wir eine Folge dazu machen, werden wir das richtig gut aufsagen.
Also Seabest kommt ja auf jeden Fall noch.
Ne? Seabest kommt auf jeden Fall. Was wir auch, glaube ich, geplant haben, ist ACT, Akzeptanz- und Commitment-Therapie.
Ja.
Also das heißt, dass man
Dinge auch eine der dritten Welle
so akzeptieren kann. Genau. So, was haben wir noch im Plan?
Schematherapie wollen wir.
Schematherapie wollen wir auf jeden Fall was zu machen. Haben wir auch schon jemanden im Plan.
Genau.
Genau.
Wenn jemand jetzt zuhört, vielleicht aus der tiefen psychologischen Richtung.
Herzlich willkommen.
Genau.
Auf jeden Fall.
Und dann hätten wir schon, wir werden recht bald in der kommenden Sitzung doch etwas.
Du bist sogar therapeutisch in der kommenden Sitzung, genau. In der kommenden Folge.
In der kommenden Folge geht es ja um Emotionen, um sowas wie emotionsbasierte Therapie, also auch um diese dritte Welle.
Okay, also nächste Folge ist schon was wir fix haben, wir haben die anderen auch schon fest, aber da geht es um Emotionen.
Genau.
Und Therapien, die an Emotionsregulation ansetzen. Das wird unser Gast uns erklären. Ja, schön. Ich glaube, wir haben neugierig genug gemacht für die nächsten Folgen. Und ich glaube, wir haben auch wieder inspiriert, auch wir beide alleine, zum einen mal so ein bisschen auch nochmal in die Geschichte zu gucken. Dann versteht man vieles, was man vielleicht heute manchmal auch so ganz seltsam betrachtet. Also so Konkurrenz zwischen diesen Psychotherapie-Schulen vielleicht auch. Vielleicht sogar auch Konkurrenz zwischen Psychotherapeuten, die Ärzten sind, und Psychotherapeuten, die psychologischer Natur sind. Dass es da ja auch verschiedene Zweige gab. Diesen Unterschied haben wir ja faktisch.
Haben wir, aber wir haben ja auch beobachtet, also auch du in deiner Berufsgeschichte, das wächst total zusammen.
Das wächst zusammen, genau.
Und wir haben jetzt auch gesehen, die dritte Welle, die jetzt diese Gefühle aus der Lebensgeschichte eines Menschen betrachtet, erinnert sehr stark an tiefenpsychologisch fundierte Verfahren. Also es wächst zusammen und diese Gegensätze sind überhaupt nicht mehr so stark. Auch dieser Gegensatz Medikamente oder Psychotherapie, will ich auch mal, finde ich ganz wichtig, das zu nennen. Das war noch nicht ganz so klar, als ich angefangen habe zu studieren. Da hieß es schon entweder oder viele Psychotherapeuten meinten, sie könnten jetzt, man bräuchte nur diese Reizüberflutung, wer ist von eine Technik der Angstbewältigung, der Rahmen der Verhaltenstherapie, da braucht man keine Medikamente, das sagt heute keiner mehr.
Also das merken wir auch bei anderen Verfahren, Zwangsstörungen und so weiter, das ist eher die Kombination, das zumindest wissenschaftlich gemessene, evidenzmäßig hilfreichere für die Patienten. Genau. Ja, das wollen wir uns angucken in den nächsten Folgen und dazu laden wir herzlich ein. Das heißt, die 31. Folge, da geht es um Emotionen. Und schön, dass ihr heute dabei wart oder du heute zugehört hast. Wir hoffen, dass es vielleicht noch zum Nachdenken anregt im Nachhinein. Und sagen wir mal, tschüss. tschüss und danke fürs Zuhören. Und danke für 30 Folgen. Also wir freuen uns über jede Menge. Also man kann immer so Statistiken lesen. Also wir haben doch viele, viele Hörer und das freut uns sehr. Wir kriegen auch immer mal Rückmeldungen. Das ist auch schön. Und ja, also so eine Folge wird vielleicht für die, die das nicht lesen können, so in der Regel so 1000 bis 1500 Mal gehört. Das ist schon was, womit wir nicht gerechnet haben, als wir vor 30 Folgen erklärt haben, wer sind Werner und Andreas und warum machen die jetzt irgendwie alle 4 Wochen oder alle 6 Wochen zusammen irgendein Gespräch. So. Ja, also Dankeschön für die vielen, vielen Hörer. Wir bewegen uns in total schon auf die 100.000 zu, was Hörer anbetrifft. Und ja, wenn wir die 100.000. Hörerin oder 100.000. Hörer haben, statistisch, melden wir uns auf jeden Fall auch nochmal. Danke. Tschüss. Tschüss.